Bide, ja, Uli, eins vil du noget sagen, ja, Uli, du er super ham.
Uli, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Ja, aber heute fehlt einer, der Ahnung hat natürlich. Und das ist unser Max. Er hat es nicht geschafft. Steffen Baumgart, gegen den konnte er nicht ankommen. Der war nämlich in Berlin bei Union Bayern. Und dann hat es ihn irgendwie zerrissen. Also den Lack, den Baumgart gesoffen hat, den hat er nicht vertragen. Und darum fällt er heute aus. Lieber Max, wir vermissen dich, deinen Input. Aber ja, vielleicht ist mal ganz gut, du erholst dich jetzt richtig. Wir werden versuchen, diese Lücke zu füllen, indem wir natürlich auch die eine oder andere These haben. Denn der Timo ist komplett super am Start. Timo Schäfers zurzeit mit U17 beschäftigt, nicht in Katar, noch nicht. Hey Timo, was ist los? Wann fliegst du nach Katar?
Du, das frage ich meine Chefs auch jeden Tag eigentlich. Ich sage immer, ja. Leute, wir müssen eigentlich schon rüber. U17 WM gerade. Es ist so langsam in eine Richtung gegangen, dass gesagt wird, ja, wenn die Jungs weit kommen, dann können wir uns da was vorstellen. Von daher Daumen drücken, nicht nur sportlich, sondern auch ein bisschen für mich, würde ich sagen. Es ist ein bisschen wackelig gerade bei den Jungs. Aber das machen wir nachher. Erstmal gucken wir auf die Wackelbayern, Uli. Oder wie nennen wir sie?
Die Wackelbayern, genau. Ohne Max, der vor Ort war, ja. Ich sag mal, es war jetzt nicht erwartbar, sonst hätte ich gewettet, habe ich aber nicht, ja. Aber es ist schon so, wenn du so ein Spiel wie gegen Paris hinter dir hast, wo sich alles drauf konzentriert, dann ist das wie bei jedem Leistungssportler, der Spannungsabfall ist einfach nicht aufzuhalten. Das ist mental, das kriegst du nicht irgendwie hin. Und das hat man gesehen am Anfang, erste Halbzeit, da waren sie einfach nicht so da wie sonst. Also ich kann es gut verstehen und ich gönn's irgendwie Union. Die haben auch mal ein Erfolgserlebnis verdient, das auch gerade noch gegen die Bayern. Und wenn man dann weiß, dass die im Pokal auch noch aufeinander spielen, dann ist schon wieder da doppelte Brisanz drin. Aber insgesamt muss man natürlich dazu sagen, ich sag nur Tor Luis Diaz, bitte. Ist dir da das Herz aufgegangen oder nicht?
Ja, Wahnsinn. Ich fand am allerbesten fast an dem Tor, dass das wunderschön war, ist klar, die Reaktion von Stanisic, der es noch nicht gesehen hat. Genau, man muss sich's nochmal angucken. Der denkt sich, um Gottes Willen, ich habe den Pass völlig verkackt, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, liegt da am Boden, sieht dann, wie der Ball reingeht und schlägt die Hände wieder über dem Kopf zusammen, weil er sagt, wie geht das denn? Wie hat er den gemacht? Unglaubliches Tor, Luis Diaz. Er hat aber seine ganze Palette gezeigt, muss man sagen, Uli. Kurz danach läuft er alleine aufs Tor zu und schießt den wirklich 6 Meter gefühlt am Tor vorbei, als hätte er noch nie einen Ball geschossen. Für mich die volle Palette, Luis Diaz, sagt viel über den Spieler aus.
Ja, also der Lucho ist einfach der Wahnsinn. Man muss sagen, für das, dass er ja eigentlich wenig Tore geschossen hat bei Liverpool und jeder gesagt hat, ja, der ist super, aber Tore schießen kann er nicht. Also bei Bayern schießt er regelmäßig, aber du hast natürlich recht, das Ding vorbeizumachen. Ich habe genau hingeguckt natürlich, musste ja eine kleine Rüge erteilen, denn Platzfehler, wirklicher Platzfehler. Ja, nee, der Ball ist irgendwie saublöd verhupft und außerdem kam er leicht in Stolpern und dann war er einfach zu schnell. Egal, das kann man mal durchhalten, Bayern wie immer. Auch wenn du dann wieder zurückkommst, das muss man sagen, dann bist du 2-1 hinten, hast noch ein paar Minuten zu spielen und dann kriegen es die Bayern halt dann immer noch hin, wieder ein schönes Tor zu schießen. Harry Kane, brauchen wir kein Thema, hat sowieso schon wieder öfter nicht doppelt getroffen. Also das ist ja das, was uns in die Krise stürzen lässt und möglicherweise auch die Bayern. Bin ja gespannt, wie sie es jetzt so vor der Länderspielpause das dann irgendwie noch wegmoderieren. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Jungs sind ziemlich fertig gerade.
Ja, habe ich auch das Gefühl, deswegen war ich erstmal überrascht, dass Kompany nicht so durchrotiert hat, wie wir das jetzt ja gegen Leverkusen zum Beispiel gesehen haben, aber er selbst hat gesagt, nee, es war genau die richtige Entscheidung, müssen wir ihm dann auch irgendwo glauben, weil er näher an den Jungs dran ist, als wir es sind, aber natürlich all diese Punkte, die du sagst, die mentale Frische, die nach so einem Paris-Spiel eigentlich nicht da sein kann, die körperliche Frische nach 45 Minuten in Unterzahl, die auch nicht da sein kann, war ich schon überrascht, als ich die Bayern-Aufstellung gesehen habe und nur Tom Bischoff und Lennart Kahl gesehen habe, so als Rotationsspieler. Ja, ob es dann aufgegangen ist oder nicht, ich glaube, mit dem Punkt können die Bayern leben. Was ich noch ganz spannend fand zum Thema Selbstverständnis, Joshua Kimmich nach dem Spiel wurde gesagt, ja, schon glücklicher Punkt von einem Journalisten. Da hat er den angeguckt und meinte, was? Glücklich? Also hier war gar nichts glücklich. Also wir waren einfach gut. Ja, das Tor war spät, aber glücklich war hier gar nichts. Fand ich sehr breitschultrig von ihm mal wieder.
Ja, Gott sei Dank. Der war ja eh fertig. Der war ja in Paris. Das war der Kernsatz von ihm nach dem Interview vom Spiel in Paris, dass er nach 20 Minuten der ersten Halbzeit schon auf die Uhr oben geguckt hat, wie lang es noch geht, weil er komplett fix und fertig war. Also das hat man gesehen. Aber ganz interessant, es gibt ja diese Zahlen, Laktate und was die körperlich alles messen. Und Vincent Kompany hat gesagt, nee, die schienen alle fit zu sein.
Aber gegen Union natürlich auch eine Mannschaft, die extrem viel läuft, die extrem über die Physis kommt, auch wenn wir da auf die Zahlen gucken. Endlich mal wieder Zahlen, Uli. 128 Kilometer Union Berlin gelaufen, 6 Kilometer mehr gemacht als die Bayern. Am Ende waren es sogar nur 12-11 Torschüsse aus Sicht der Münchner. Also daran sieht man dann schon, die haben den Bayern schon alles abverlangt.
Ja, es war also einfach mal ein Spiel, das musste irgendwann kommen. Jetzt ist es da, Siegesserie ist gerissen. Jetzt gibt es noch dann andere Vereine, die wieder neu aufbauen können. Vincent Kompany hat das ja auch relativ cool wegmoderiert. Hat er gesagt, na gut, dann starten wir halt ab jetzt die neue Serie, machen wir mal wieder 16 am Stück. Also das wäre für die Bundesliga jetzt nicht unbedingt das, was man sich erträumen kann. Aber es ist schon ein Zeichen und vor allem die Bayern machen das einfach, moderieren es weg, spielen unentschieden, verständlich. Und die anderen, wenn der FC Bayern schwächelt, müssen wir da sein. Ich lache mich einfach kaputt. Ja, es ist, sie sind wieder nicht da.
Es war ja am Ende ein gutes Wochenende sogar wieder für die Bayern. Also wenn man es so rechnen will, haben sie einen Punkt auf Platz 2 sogar noch gut gemacht. Das ist völlig absurd. Also ja, die Liga hat nicht zugeschlagen. Sollen wir über Dortmund reden?
Ja, wir müssen ja leider. Das ist ja, es ist. Und komischerweise, was mich ja so wundert, jetzt gar nicht so sehr aus der Bayern-Brille, schon wieder intern ist Niko Kovac der Richtige. Oder beziehungsweise man hat das Gefühl, der hat null Kredit.
Das finde ich auch krass. Also wenn man überlegt, die haben in dieser Saison zweimal verloren, gegen Manchester City verloren, gegen die Bayern verloren. Ansonsten saßen wir hier vor 3-4 Wochen und haben gesagt, was hat Niko Kovac mit diesem BVB gemacht? Die Mentalität ist so gut. Ich bin auch echt überrascht über die Schärfe der Diskussion und wie du sagst, also es gibt Medien, wo plötzlich schon gesagt wird, na, wenn das gegen Stuttgart dann nicht so gut geht, wie geht's denn weiter mit Niko Kovac? Das ist natürlich Irrsinn, zeigt aber trotzdem, dass irgendwas nicht stimmt, finde ich.
Ja, und ich habe auch so ein Gefühl, es ist ja immer Uli Hoeneß, Namensgeber unseres Podcasts, Guten Morgen, hat ja immer gesagt, the trend is your friend. Und der Trend von Borussia, das ist nun überhaupt kein Freund des Spiels, weil ich habe so das Gefühl, es deutet sich ja immer wieder an. Also man kann es als Qualität sehen, wenn man schlecht spielt und trotzdem immer gewinnt und sagt, Schwamm drüber, das sind 3 Punkte, nehmen wir mit. Aber wenn es dann mal eben nicht so läuft, dann gibt es natürlich sofort Feuer, Gegenwind und was weiß ich alles. Aber so ganz unberechtigt ist es ja nicht, wenn man dann mal versucht, tiefer zu gehen. Wir sind doch hier die tiefen Schürfer, ja. Wir schürfen ja, keine Bitcoins, wir schürfen Gründe. Ja,
ja also, manchmal hätte ich ganz gerne auch Bitcoins geschürft, muss ich sagen.
Das muss aber sehr anstrengend sein, zumindest für einen Computer. Ich habe keine Ahnung. Gott sei Dank.
Ich auch nicht. Wovon ich aber Ahnung habe, Uli, dieses Thema schlechte Spiele spielen und trotzdem gewinnen als Positivmerkmal finde ich interessant, weil man es sehr oft hört, geht schnell von den Lippen. Solche Sätze wie, oh, wenn du solche Spiele gewinnst, wirst du Meister. Ich finde, es zählt halt nur, wenn es zwischendrin auch gute Spiele gibt. Also wenn dieses schlechte Spiel die Ausnahme ist und man das dann doch irgendwie zieht oder wie jetzt die Bayern, die vielleicht nicht ihren besten Auftritt haben, die platt sind und am Ende doch noch den Punkt holen bei Union Berlin und eben nicht verlieren, dann sage ich, genau so einen Moment brauchst du, um vorne wegzugehen. Wenn aber der schlechte Fußball die Regel ist und am Ende da Ergebnisse rauspurzeln, ja, dann kann man sich das kurz schönreden, aber es geht dann halt irgendwie schief, wie es jetzt beim HSV passiert ist. Gleiches haben wir bei Liverpool in dieser Saison gesehen. Am Anfang jedes Spiel ganz knapp gewonnen und alle haben gesagt, oh, es geht schon wieder los und die sind unschlagbar. Ja, die Leistung war halt auch nicht gut und irgendwann wirst du die Quittung kriegen. Und ich habe das Gefühl, da ist der BVB gerade an dieser Stelle. Und sie haben ein Riesenproblem mit Serhou Guirassy. Der hat ja am Anfang alles zerschossen. Der kommt überhaupt nicht mehr ins Spiel. Man hat das Gefühl, der nimmt auch gar nicht so richtig am Spiel teil, macht seine Tore nicht, wirkt unzufrieden. Sein möglicher Ersatz, Fabio Silva, scheint nicht fit zu sein für 90 Minuten, kriegt mal Kurzeinsätze, sieht gut aus, wird dann aber wieder nicht eingesetzt. Und dann fehlt's, dann ist es sehr, sehr dünn beim BVB. Unser Freund Karim Adeyemi, was haben wir ihn gefeiert? Der nimmt sich gerade dann auch die Delle. Maxi Bayer kann den Unterschied nicht machen. Das sind eigentlich viele Namen, finde ich, die vielversprechend sind, aber auf dem Rasen gerade sehr, sehr wenig, gerade offensiv.
Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen in der Analyse gehen. Du hast den Namen gesehen, also Fabio Silva kommt einer für 22 Millionen und ist immer noch nicht fit, also kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also,
und das bei Nico Kovac.
Und das bei Nico Kovac. Und Sergio Chirassi, du komplett, der wirkt irgendwie unzufrieden. Der ist kein glücklicher Fußballspieler. Und am schlimmsten oder am besten, finde ich, merkt man es bei Karim Adeyemi. Und da ist es wieder, was, glaube ich, Nico auf die Füße fällt. Kann er das nicht auf Dauer mit den Spielern irgendwie so lösen, dass die happy bleiben? Also da ist natürlich mit Vincent Kompany gerade einer in der Liga, der es irgendwie exemplarisch gut vormacht. Aber wenn ich schon wieder sehe, ist sauer bei der Auswechslung, darf er ja sein. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist so ein bisschen showsauer, ja, damit es auch alle sehen, dass er sauer ist. War schon wieder Ärger, mehr oder weniger. Und Nico schafft es nicht, ihn einzufangen. Okay, mag ein bisschen schwieriger Charakter sein.
Ich wollte gerade sagen, da hat er sich natürlich dann auch einen ausgesucht, ne?
Ja, aber das muss er gerade können, weil er hat es ja hinbekommen. Also Karim Adeyemi hat er wirklich gut hinbekommen. Das war einer derjenigen, wo wir, Max, hallo, du warst auch dabei. Wir haben gesagt, wenn der so performt, dann ist das ein echter Mehrwert. Dann ist er endlich da, wo er hin soll. Da ist er für die Nationalmannschaft wichtig. Und jetzt ist da auch schon wieder Rumor. Ich habe das Gefühl, es rumort irgendwie intern. Ja, Pascal Groß, ja, dass das kein Sprinter ist, ist nicht neu. Ja, und auch er kriegt plötzlich sein Fett weg. Also ich finde, in Dortmund, Sebastian Kehl hat sich wahnsinnig geärgert. Da muss irgendwie was passieren, weil das ist so der Punkt, wo Nico oft gescheitert ist. Ja, wenn es dann zwischenmenschlich nicht so gepasst hat, ja. Ich kann es jetzt nicht sehen oder machen, was er tut, aber die Historie spricht einfach dafür, dass er damit weniger gut umgehen kann und kein Plan für Offensivfußball. Wo ist die Neuigkeit?
Ja, es ist schwierig. Ich finde auch, Dortmund ist ganz schwer zu greifen gerade. Die Fans sind irgendwie auch frustriert, weil alle das Gefühl haben, wir wissen nicht so richtig, was passiert. Und man hat ja gerade noch die Ergebnisse von Saisonbeginn auf der eigenen Seite der Argumentation, kann sagen, ja, wir stehen doch ganz gut da, aber ganz gut ist halt nicht Borussia Dortmund, ne? Also im Normalfall ist das eine Mannschaft, die eben da sein will, wenn mal jemand schwächelt. Gut, die Bayern schwächeln jetzt nicht wirklich in dieser Saison, deswegen wäre es unfair, Dortmund mit den Bayern zu vergleichen. Und trotzdem auch Champions League, das ist okay, das sieht auch ganz gut aus, als sollte das zumindest in diese Playoff-Phase gehen. Richtung Top 8 schreit da jetzt aber auch nicht unbedingt alles. Und dann ist es so eine okaye Saison, wo es vermutlich darum geht, Top 4 erreichen, in der Champions League irgendwie ganz gut aussehen. Und gut, Pokal haben sie sich weiter gekämpft gegen Frankfurt. In Frankfurt, finde ich auch erwähnenswert, ist schon eine schwere Aufgabe. Von daher kann man ihm das auch positiv auslegen. Aber ich habe eben auch das Gefühl, trotz eigentlich all dieser Ergebnisse und Erlebnisse, wirkt es nicht so richtig harmonisch beim BVB.
Nee, so ist es. Also wir wollen es auch nicht schlecht reden, ja. Wir wollen einen starken BVB, müssen immer auch alle BVB-Fans wissen. Aber irgendwo hakt es, ja. Und Leipzig, auch ein Ausrutscher dann einfach, wo sie hätten ranrücken können.
Aber ja, Hoffenheim ist gerade eben so stabil, ja. Aber Hoffenheim ja auch, ja.
Die sind einfach gut, ja. Die sind besser, als der Verein gerade im Moment sich präsentiert. Da hätte man auch nicht gedacht, auch hart, ja. Also das ist auch echt hart, harte Nummer. Ja,
jetzt kommt von unseren Kollegen von Sky Austria die Nachricht, dass der Andreas Schicker, der Sportgeschäftsführer, vor dem Absprung steht Richtung RB Salzburg. Die baggern da ordentlich und da scheinen Gespräche zu laufen. Also da zerfällt hinter den Kulissen einiges. Auf dem Rasen kriegen sie es echt gut hin, Christian Ilzer und die Mannschaft. Aber Hoffenheim ist schon bitter, weil ich gerade auch das Gefühl habe, das ist eine der interessantesten Mannschaften dieser Liga mit jungen Talenten, mit Aslani, mit Touré, mit Damar, der von der Bank kommt, mit Lemperle, mit Kramaric, der immer noch rumspringt. Also top, top, top Verpflichtungen teilweise auch gehabt. Im Zentrum mit Wouter Bürcher, ein super Spieler. Aber hinter den Kulissen zerfällt da alles. Ja, und RB Leipzig, klar, hätte man sich da vielleicht auch gewünscht, dass sie dranbleiben, um irgendwie das an der Spitze spannend zu halten, dass sie weiter gewinnen. Aber die sind jetzt 9 Spiele ungeschlagen gewesen vorher. Eine extrem junge Mannschaft. Ich glaube, auch die können das verkraften. Und auch da übrigens wieder unser Jan Giomondé, das Talent, das du schon vor der Saison angepriesen hast. trifft schon wieder. Ein super Spieler. Also wer Leipzig noch nicht gesehen hat in dieser Saison, allein für den lohnt sich's einschalten.
Ja, gerade mal 18 Jahre alt, glaube ich, so, und echt, der ist schon kein Rohdiamant mehr, der ist schon ein richtiger Diamant. Also den haben sie wirklich gut geholt. Und hochinteressant, also Hoffenheim, Leipzig sowieso, ich finde fast, die sind stabiler wie der BVB und wie die anderen alle, weil das ist so ein Spiel, verlierst du dann halt mal mit einer der jüngsten Truppen der Bundesliga. Wird interessant werden, auf jeden Fall.
So, Uli, interessant. War rein Derby auch, würde ich sagen. Deutlich für Gladbach. Viele Schiedsrichterentscheidungen, viel abzuarbeiten, Interviews danach, ganz viel drin. Such dir aus, womit wir anfangen.
Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir es nochmal angeschaut. Ja? Dennis Aitekin, ja? Ein Menschen, den man, also ich mag ihn sehr, sehr guter Schiedsrichter, cleverer Mann. Der hat gar nicht so Unrecht gehabt. Da mögen sie sich über viele dieser Dinge aufgeregt haben. Ich fand die Entscheidungen in Ordnung, muss ich ganz sagen, bis auf den Elfmeter mit Ache. Und da fand ich es ja schon irgendwie ganz gut, wo der Kwasniok dann gesagt hat, ja, und dann zum Schluss, dann gibt er uns dann auch noch einen Elfmeter, wenn es egal ist, nur um, damit er sagen kann, ja, ich habe alle beruhigt, jeder hat einen Elfmeter bekommen und dann ist Ruhe. Und ich habe diese Aussage vorher gehört und dann habe ich mir das nochmal angeschaut. Weil so ganz Unrecht hat er gefühlt nicht.
Man konnte mitgehen mit der Argumentation.
Mit der Argumentation konnte man nun wirklich mitgehen. Weil beim besten Willen, ja, in der Luft noch ein Schubser, aber ey, wenn du hochspringst, dann gibt's mal einen Schubser. Das ist einfach so. Also das fand ich schon extrem. Aber ansonsten war die Argumentationssituation auch von Dennis Aitekin, fand ich echt okay, kann man alles so geben, irgendwie, was passiert ist. Aber wildes Rheindorf, muss man da sagen, dass die Kölner so weghauen. Aber das siehst du wieder.
Eugen Polanski ist plötzlich da. Wir haben ihn hier fast schon im Podcast einmal vor die Tür gesetzt, weil hier nicht das Gefühl war, dass da wirklich was Belebendes reingekommen ist nach der Seoane-Zeit. Jetzt hat er 2 Siege in Folge. Natürlich geht's bei so Vereinen wie Gladbach auch schnell nach so einem 3-1 gegen Köln sowieso. Jetzt wollen sie ihm am liebsten wieder einen Vertrag bis 2030 geben, alle im Umfeld. Aber erstmal finde ich es auch bemerkenswert, was er mit dieser Mannschaft gemacht hat, weil die sehr stabil wirkte jetzt gegen den FC.
Na, und vor allem, er hat ja irgendwie Leben eingehaucht. Also die Mannschaft hat wieder Leben. Also das, egal, ob das jetzt, natürlich hatten sie auch Glück, dass alle Dinger drin waren und bei den Kölnern jetzt das nicht so war. Aber dennoch war es natürlich schon so, die Mannschaft hatte Leben. Und das hat Polanski mit Sicherheit mal geschafft. Und ja, ich glaube, den kannst du ja jetzt, der kriegt das Ding jetzt. Ich weiß nicht, ist die Entscheidung schon final gefallen? Sie wollen sich ja jetzt in der Pause der Länderspiele entscheiden, aber ich glaube, da führt jetzt erstmal kein Weg vorbei. Alle mögen ihn, die Mannschaft funktioniert mit ihm und es zeigt halt auch wieder mal, auch wenn es nur kurz ist, lass einen Trainer einfach mal länger wie 3 Tage mit einer Mannschaft arbeiten, dann kommt schon was bei rum. So schnell kannst du den Knopf nicht umdrehen und diesmal, finde ich, ist der Knopf gut umgedreht oder ist es... ist der Schalter gut umgelegt worden.
Voll. Und wenn wir dann mal wieder auf die Zahlen gucken, das erste Mal seit 5 Jahren für Gladbach 3 Pflichtspielsiege in Folge. Also hat schon historische Ausmaße gehabt, dieser Sieg gegen Köln jetzt. Und wie du sagst, gerade in Zeiten, in denen bei Gladbach zum Beispiel jetzt auch noch der Pokal und so weiter dazwischen kam, schwere Gegner da waren, geht es natürlich sehr schnell zu sagen, okay, der Trainer ist nichts, wir brauchen den Nächsten. Aber ja. Ich finde auch, man muss dem Ganzen, wenn man intern das Gefühl hat und den Glauben hat, das geht in die richtige Richtung, durchziehen. Da sind wir wieder beim Thema, das ist von außen sehr, sehr schwer zu beurteilen. Aber wenn intern die Überzeugung da ist, wenn die Spieler auch sagen, wir haben ein gutes Gefühl mit diesem Mann, dann lohnt es sich auch dafür zu kämpfen und da weiterzugehen und auch Widerstände von außen zu umgehen. Das Problem ist halt oft, dass wenn dann Ergebnisse gut sind, aber der Glaube intern eigentlich nicht da ist, dann wird eher weniger gekündigt, weil man ja sagt, ja, wir haben ja gewonnen, den können wir ja nicht vor die Argument. Tür setzen. Aber es ist, deswegen ist dieses Thema reine Ergebnisse ganz, ganz schwierig, weil das, wenn man mal in Vereinen gearbeitet hat, merkt man, selbst wenn wir gerade 3-4 Mal in Folge gewonnen haben, hier stimmt irgendwas nicht. Und auf lange Sicht wird sich das irgendwann durchsetzen, dieses Gefühl, und irgendwann auch auf dem Platz niederschlagen. Deswegen habe ich gerade bei Polanski genau das gegenteilige Gefühl, dass alle das Gefühl haben, wir wollen gemeinsam in die Richtung gehen. Kleindienst kommt langsam zurück, der hofft jetzt so auf nach der Länderspielpause. Und dann ist das eine Mannschaft, die im Normalfall im Mittelfeld unterwegs sein sollte. Er hat sie jetzt zum Glück Weil Gladbach gehört in die Bundesliga, erstmal so einen Tacken hochgeführt. Und dann ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt, gerade wenn Kleindienst dazukommt, was dann wirklich in der Mannschaft steckt.
Ja, man muss ja sagen, es steht ja nicht Pep Guardiola vor der Tür, der sagt, ich will unbedingt Gladbach trainieren. Gebt mir bitte jetzt den Job, weil dann bringe ich euch wieder hin. Also das ist ja schwierig, wenn einer ganz von außen kommt und der Gladbach-Kosmos, habe ich das Gefühl, ist ziemlich geschlossen. Also die hatten mit Seoane für mich gefühlt ein Fremdkörper sowieso schon ein paar Jahre da durchgeschleppt. Und jetzt ist irgendwie diese Geschlossenheit wieder da und das ist einfach auch wichtig. Also ach, ja, Rufen Schröder wird einen Teufel tun und wird jetzt der Eugen Polanski vor die Tür setzen. Das würde überhaupt nichts bringen, auch in der Gesamtkonstellation. Du kannst immer noch schauen, geht's jetzt so weiter? Ich glaube auch, absteigen werden sie nicht und werden sich die Schweißtropfen von der Stirn irgendwie wischen. Jetzt in Kürze werden sagen, na gut, was du gesagt hast, im Mittelfeld, da sind wir jetzt schon mal angekommen.
Ja, ein Spieler, den ich vielleicht noch einmal mitnehmen würde, Uli, ja, bevor wir wahrscheinlich zum Abseitsthema des Wochenendes kommen. Franck Honorat hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also was der immer arbeitet, der sprintet an die 35 km/h. Dieser Pass auf Tabakovic vor dem 3-0. Lothar Matthäus hat ihn Weltklasse genannt, den Pass. Und das heißt schon was, der geht da nicht leichtfertig mit um. Und ich würde es zu 100% unterschreiben. Franck Honorat, super. Also auch der, wenn der jetzt in so eine Form kommt, den Tabakovic vorne drin hat, Kleindienst vorne drin hat, dann braucht man, glaube ich, als Gladbach-Fan keine Angst haben.
Ja, und der beste Freund von Don Rollo nicht zu vergessen, natürlich Florian Neuhaus, großartig, ist wieder mit dabei, ist einfach ein guter Spieler, dass man jemanden so links liegen lassen kann. Das ist ja auch also die Damage am Marktwert, was Seoane mit dem gemacht hat. Und das alles kommt jetzt irgendwie zusammen. Das finde ich schön, auch irgendwie zu sehen. Und da sind ja ein paar wirklich gute Jungs drin.
Ja, Florian Neuhaus stand meterweit im Abseits, kann man sagen, bei der Borussia, ja, Uli. Aber ja, es ging ja an diesem Wochenende auch um Millimeter teilweise Abseits. Boah. Wir können mal nochmal dran denken an das Tor von Union Berlin, was nicht gegeben wurde in der Anfangsphase von Ilias Ansar. Ich weiß nicht, hast du da Abseits gesehen? War da Abseits? Wie hast du es erlebt?
Ich habe selbst auf diesem, ich konnte es nicht erkennen, auf dieser sehr guten und sehr klaren Grafik. Man hätte auch an diese Grafik mir nochmal erklären müssen, wo die 5 Millimeter oder 0,5 Millimeter, glaube ich, hat Steffen Baumgart gesagt. Ja, ist natürlich absoluter Quatsch. Natürlich ist die sogenannte faktische Entscheidung. Nur, ich glaube ganz einfach, das Allerwichtigste, wenn wir kurz ins Technische gehen, es geht immer drum, also ich glaube, dass man die Linie gut ziehen kann. Das ist perfekt, aber wann wird der Ball gespielt? Das ist ja das Punkt. Und es ist einfach so, die Bildauflösung ist 25 Bilder pro Sekunde oder 24, glaube ich. Und da kannst du diese letzte Idee gar nicht so richtig feststellen, weil da springt vom einen Bild aufs andere. Das ist dann einfach auch nicht final genau zu sagen, ob da der Abspielpunkt war. Und wenn der beim Bild Nummer 22 statt 23 gestoppt wird, dann ist er vielleicht nicht im Abseits. Aber da sind, ich glaube, da geht's ja schon weiter. Also da muss man ja einen Korridor machen. Da sagen natürlich dann die anderen, ja, auch der Korridor hat ein Ende und dann sind's auch wieder 5 Zentimeter. Aber solche Dinge auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, mit dem Korridor von 20 Zentimeter hat niemand was gegen einzuwenden oder was der Arsene Wenger sagt. Also irgendwie, dass wenn irgendein Teil hinter dem Ball ist und die Schulter schon vorne, dann sollte man das Tor gelten lassen. Also da muss sich dringend was ändern. Also wir diskutieren schon wieder mal über den VAR. Ich habe wieder das Gefühl, es geht eher um die Auslegung als um das Positive an der ganzen Geschichte. Und ich kann also Steffen Baumgart komplett nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, der VAR schaltet sich ein, um zu suchen, wo irgendwo ein Fehler sein könnte. Und das ist nicht die Aufgabe. Das ist einfach nicht die Aufgabe. Es macht Spiel auch nicht gerechter. Quatsch.
Ja, ich bin bei dieser Abseitsthematik zwiegespalten, weil ich den Gedanken habe, dass es ja genau sich um eine faktische Entscheidung handelt, mittlerweile mit KI-Hilfsmitteln diese Linie gezogen wird und viel genauer als die Linie wird es dann nicht mehr. Und trotzdem geht es mir auch so, dass ich mir da einen Korridor wünschen würde, Weil, wenn wir uns mal die Abseitsregel nochmal vor Augen führen, geht es darum, ob der Stürmer einen Vorteil dadurch hatte, dass er näher am Tor stand als sein Verteidiger. Das ist ja ursprünglich mal die Regel gewesen. Das heißt, mit dem menschlichen Auge zu erkennen, der stand näher am Tor, deswegen hatte er einen Vorteil, den der Verteidiger nicht hätte einfangen können. Ja, erklär mir hier den Vorteil, den Ilias Ansah hatte, wie du sagst. Das muss eine Millisekunde später gestoppt werden, das Ganze, oder früher. Und er steht eben nicht im Abseits. Deswegen bin ich Fan dieses Hilfsmittels und die Entscheidung war natürlich auch richtig, wenn man die aktuelle Regelgrundlage sich anschaut, muss man einfach mitgehen, dann ist es eine faktische Entscheidung, es wurde von dieser KI abseits erkannt, alles gut, dann muss man damit leben, aber es ist eben fußballtechnisch nicht die richtige Entscheidung und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie es regeln werden, ob sie tatsächlich diesen Arsene Wenger-Vorschlag irgendwann umsetzen werden, dass es reicht, wenn ein Körperteil des Stürmers noch auf Höhe des Angreifers ist, dann ist der Vorteil für die Stürmer schon aber auch sehr, sehr groß, wenn ich mit einem Fuß hinten stehen kann und mein ganzer Rest ist schon einen Meter, zwei Meter weiter vorne. Oder ja,
dann
ob man eben,
du
sagst,
dann so fällst du um, weil genau, du das Gleichgewicht verlierst. Ja, dann fällst du nach vorne.
Ob man sich so einen Kulanzkorridor irgendwie holt, weil das fühlt sich nicht richtig an. Und nochmal, Ilias Ansah hat durch diesen Millimeter keinen Vorteil und das ist dann nicht im Sinne des Erfinders und dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Sinne der Erfinder von damals, die die Abseitsregel dann mal eingeführt haben, um dem Stürmer so ein bisschen den Vorteil zu nehmen, dass er einfach durchlaufen könnte, weil es dann nicht mehr zu verteidigen ist. Deswegen ja, ich habe auch Bauchschmerzen damit. Richtig entschieden, aber doof für den Sport.
Ja, aber es genau, die Abseitsregel grundsätzlich hast du komplett recht. Es geht darum, dass das Spiel in gewissen Regionen auf dem Platz stattfindet und dass sich nicht ein Stürmer vorm Torwart die ganze Zeit stehen bleibt. Wäre im modernen Fußball vielleicht eh nicht möglich, aber hat schon seine Gründe, aber einfach übertrieben. Schwamm drüber bis zur nächsten VAR-Diskussion, wahrscheinlich schon in Kürze. Freue mich schon.
Ja, und Uli, ich erlebe ja gerade die U17-WM, wenn wir jetzt mal dahin kommen wollen. Und da gibt es tatsächlich, ich habe es hier schon mal angekündigt, die Coach-Challenge. Also beide Trainer haben jeweils zwei Möglichkeiten, die blaue Karte zu zücken, hinzulegen und zu sagen, überprüft das doch mal bitte. Erste Eindrücke, zwei Spiele sind jetzt absolviert am Montagmorgen, wo wir aufnehmen. Ist schon flüssiger, weil man sich über Aktionen freuen kann, ohne dass man denkt, oh, da könnten jetzt gleich die Detektive wieder anrücken. Und nur bei ganz klaren Empfindungen auf dem Platz von den Jungs, das kann man richtig erkennen, ein Spieler von Deutschland hatte das Gefühl, ich wurde hier im Strafraum gerade gezogen und gezerrt, er hebt den Arm, der Trainer zückt die Karte, dann wird was gemacht, weil die Pfeife eben stumm geblieben ist, finde ich deutlich angenehmer zu schauen.
Und funktioniert dann auch, also das geht dann auch rum, ist die dann durchgegangen, die Challenge, oder wurde die dann revidiert?
Die Challenge ist tatsächlich nicht durchgegangen, das ist dann natürlich wieder die Kehrseite, die Diskussionen werden immer bleiben, das ist auch klar. Der Schiedsrichter ist dann an den Rand gegangen, holt sich seinen vierten Offiziellen dazu, die zwei können sich so ein bisschen austauschen, gucken sich das mal an. Ich fand in dem Fall sogar auch in Ordnung, dass die Challenge der deutschen Mannschaft nicht durchgegangen ist, weil das doch relativ wenig Kontakt war. Und trotzdem hat diese Szene für mich natürlich auch gezeigt, auch eine Challenge wird nicht dazu führen, dass wir gar nicht mehr über Schiedsrichter diskutieren werden, weil das haben wir immer schon, das werden wir immer tun, aber eben das Gefühl zu haben, das Spiel läuft erstmal flüssig durch, man hat diesen Backup-Plan, falls mal irgendwas Gravierendes ist, gibt es die Möglichkeit, dass sich nochmal etwas angeschaut wird und ansonsten spielen wir Fußball, finde ich sehr, sehr schön, sehr angenehm.
Ja. Die bessere Idee, der steht zu sehr im Vordergrund, der VAR, ja, muss man einfach sagen. Gerade in Deutschland, ich glaube, da, wenn man sieht, so bei der FIFA, bei der Weltmeisterschaft in Katar, da war das überhaupt kein großes Thema, der VAR. Und bei uns ist er ein Riesenthema.
Ja, es wirkt leider so. Wobei ich da sagen muss, ich gucke ja auch viel englischen Fußball, die haben die gleichen Themen. Also am Ende kriegen es gerade alle irgendwie nicht so richtig hin. Und da gibt es auch die gleichen Diskussionen. Auch da wird zu sehr nach dem Moment gesucht, wo vielleicht etwas hätte sein können. Also von daher, die haben auch gar keinen Bock mehr auf den VAR. Worauf ich wenig Lust habe, Uli, und da muss ich ganz ehrlich sein, WM 2026 mit 48 Mannschaften. Erstmal schön, sind ganz, ganz viele mit dabei. Aber auch das erlebe ich gerade bei der U17-WM. Das hat zur Folge, dass es ein 16. Finale gibt. Für dieses 16. Finale qualifizieren sich aus 12 Gruppen natürlich jeweils die beiden Ersten jeder Gruppe und die 8 besten Gruppen Dritten. Also auszuscheiden ist schon richtig schwer. Das muss man erstmal hinbekommen. Und es hat auch zur Folge, dass man noch überhaupt nicht weiß, wer spielt wann und wo gegen wen. Jetzt bei der U17-WM ist das egal. Die spielen alle in Doha auf 100 Quadratmetern so ungefähr. Aber bei der WM jetzt zum Beispiel wird es Teams geben, die spielen an einem Sonntag und wissen dann noch nicht, bin ich bester Gruppendritter oder nicht, gehöre ich dazu. Und die wissen nicht, spiele ich in Kanada, in Mexiko, in den USA, sitzen rum, müssen dann gucken, müssen abwarten, 2-3 Tage sich Spiele anschauen, reisen dann vielleicht nach Hause, vielleicht reisen sie irgendwo anders hin. Also richtig Spaß macht das nicht. Man kriegt kein Gefühl für das Turnier. Der Baum ist völlig unübersichtlich. Ist mir zu viel.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite die Argumentation, dass einfach auch kleinere Mannschaften die Chance haben sollen, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, finde ich in Ordnung. Vielleicht wäre es sogar schöner und interessanter, wenn man für die so eine 1B-WM irgendwie machen würde. Das wäre doch sensationell. Ich glaube, dass wenn Gibraltar, Luxemburg, Andorra und Liechtenstein gegeneinander spielen, dass die echt Spaß haben und dass das auch spannend ist, zumindest für die Leute, weil da ist irgendwie so eine Chancengleichheit gegeben. Aber
ja, und sich dann vielleicht darüber qualifizieren können oder so, natürlich, ja, das sind Möglichkeiten. Ja. Weil auch das erlebe ich gerade bei der U17. Natürlich sind da jetzt auch Mannschaften dabei, die sowas noch nie erlebt haben. Zum Beispiel am Tag der Aufnahme heute spielt Deutschland gegen El Salvador. Die sind das erste Mal überhaupt dabei. Ich habe mir Bilder angeguckt, als sich diese U17-Jungs qualifiziert haben. Da war eine Party, die wurden von hunderten Menschen empfangen. Und das war dann auch wieder der Moment, wo ich dachte, ja klar, also wenn das bei den Profis, bei den Herren passiert, dann flippen die ja noch viel, viel mehr aus. Und es ist schon auch eine privilegierte Sichtweise aus deutscher Sicht zu sagen, ja, ja, ihr Kleinen, macht ihr mal und wir spielen da lieber unser großes Turnier. Das ist natürlich ein Argument. Ich bin noch nicht mit dem Modus ganz glücklich, weil dieses 8 beste Gruppendritte und dann kommt der noch irgendwie weiter und der rutscht dann in den Turnierbaum. Das finde ich nicht so ganz griffig. Hab jetzt ad hoc auch keine bessere Lösung, sonst wäre ich wahrscheinlich bei der FIFA. Aber ja, da müsste
Gott
man
bewahre.
Gucken. An
das
sich finde ich es aber schon.
Du ja. nicht.
Aber ich finde schon, den Punkt finde ich schon, gebe ich dir, dass es für so kleine Länder einfach richtig, richtig cool ist, selbst auf U17-Niveau dabei zu sein. Also ist ein Riesenevent für die.
Jawohl, dann sind wir doch schon bei den großen Jungs, oder?
Ja, und ob die mitkommen zur WM, sieht ja jetzt zum Glück wieder ganz gut aus vor der Länderspielpause, Uli.
Ja, da kann ja auch keiner nicht wirklich mitkommen. Das ist ja ähnlich wie bei der U17 jetzt. Wie findest du die Nominierung? Ich war schon ein bisschen überrascht. Hat irgendwie so ein bisschen seine Linien verloren, habe ich das Gefühl, Julian Nagelsmann. Also außer, dass er jetzt Andrich nicht mehr mit dabei hat und Pascal Groß, kann ich nachvollziehen. Die werden nicht die Zukunft des deutschen Fußballs sein. Da muss es andere Lösungen geben. Hat gar nicht so, ist jetzt nicht despektierlich gegenüber den Spielern gemeint, aber das ist einfach Robert Andrich, Technik, damit wirst du nicht Weltmeister werden, muss man ganz klar sagen. Und Pascal Groß, Tempo, wirst du auch nicht Weltmeister werden wahrscheinlich. Die Jungs haben ihre große Karriere, geht ja weiter, aber der Julia muss ja an die Zukunft schauen. Aber sonst bin ich schon ein bisschen so überrascht. Also mein Lieblingsfreund Leroy oder das Lieblingsthema, ja, dass der jetzt wieder dabei ist, also dass diese Nummer, nur die, die absolut Leistung bringen dürfen bei mir in den Kader, sehe ich da jetzt nicht so ganz. Ich weiß, der Julian mag den Leroy, aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz.
Finde ich auch spannend, Thema Sané, wo Julian Nagelsmann ja auch relativ deutlich gemacht hat, der muss schon eher die Sterne vom Himmel spielen bei Gala, damit er nochmal dabei sein kann. Hat er bisher jetzt nicht getan. Kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, bin sehr gespannt, wie er es argumentiert oder welche Argumente er bringt, dass Leroy Sané mit dabei ist. Einer, der ins Auge fällt, ist natürlich, der nicht dabei ist, Angelo Stiller. Das hat ja durchaus auch für Wirbel gesorgt. Vor allem, wenn Angelo Stiller selber sagt, ja, kein Kommentar, und sie beim VfB Stuttgart auch alle ziemlich öffentlich sagen, ja, ich bin dann doch verwundert, dass er nicht dabei ist. Da frage ich mich dann, oh, wie wurde da kommuniziert? Ist ja auch eins deiner Lieblingsthemen. Kommunikation.
So ist es. Die Kommunikation, und das war ja Julians Stärke. Julian Nagelsmann konnte uns allen Fußballfans alles so erklären, dass jeder gesagt hat, ja, der hat Ahnung, der hat schon recht. Und wenn er das Gefühl hat, dass Angelo Stiller aus irgendeinem Grund nicht in die Mannschaft passt oder seinen Fußball nicht so umsetzen kann, ist das ja auch legitim. Da werden sie natürlich auch aufheulen in Stuttgart und sagen, wieso, bei uns ist er doch super. Aber bitte rede doch darüber. Das kann doch nicht sein, dass Julian Nagelsmann, der Chefkommunikator, plötzlich irgendwie so, der hat so einen Beleidigkeitsfaktor, so einen gefühlten im Moment. Also so kommt es zumindest rüber. Red doch darüber. Sag, warum der dabei ist, warum er nicht dabei ist, was dir wichtig ist in deinem Spiel. Dann hat er bisher immer gewonnen gehabt, Julian Nagelsmann. Also irgendwie keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Also es wird auf jeden Fall interessant, weil halt blöderweise, es gibt jetzt wieder ein Diskussionsthema bei der Nationalmannschaft. Könnte man sich aufgrund der Leistungen eigentlich sparen? War jetzt nicht überragend, aber auch die anderen Nationen haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Da gab es das eine oder andere Ergebnis von Großen gegen Kleinen. Da musste auch nur den Kopf schütteln. Ja, also selbst die hochgelobten Franzosen oder auch die Spanier haben ihre Lowlights dann in diesem Punkt. Also ich kapiere es nicht so ganz. Aber jetzt gegen den großen Gegner Luxemburg werden wir ja sehen, wie die Sterne vom Himmel gespielt werden.
Ja, schon verrückt, wir müssen oder? Julian Nagelsmann natürlich auch noch die Chance geben, dass er sich dazu äußern kann, weil bisher kennen wir die Stuttgarter Seite, die wirken jetzt doch sehr irritiert. Bin sehr gespannt, wie er das Ganze dann begründen wird.
Entschuldige, hey, muss ich reingehen, aber er hat doch die Chance bei der Nominierung, dann setze ich mich doch hin und erzähle das. Wo ist da das Problem? Warum muss man die Nominierung, also quasi gerade nicht, dass man nicht
das sieht, wie der Computer das ausschert. Das ist vielleicht aber ein guter Punkt, Uli, wenn ich direkt da reingehe. Genau, weil in England zum Beispiel ist es ganz normal, Thomas Tuchel gibt seine Nominierung ab und hat direkt die Pressekonferenz. Bei uns ist es wieder so, Julian Nagelsmann macht es dann 4 Tage, 5 Tage später an einem Montag, wo erstmal die ganze Deutungshoheit Richtung Experten, Richtung nicht nominierte Spieler gegeben wird, Richtung Vereine gegeben wird, die ihre Agenda quasi fahren können, um es ihnen jetzt mal, wenn man es ihnen jetzt ganz böse auslegen wollen würde. Und Julian Nagelsmann muss darauf jetzt wieder reagieren. Wäre natürlich absolut eine Chance und sinnvoll aus DFB-Sicht zu sagen, Nominierung ist an einem Donnerstag, das heißt, eine Stunde später ist die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann, dann gibt's alle Infos dazu und dann ist gut, weil dann müssen die Vereine und die Spieler auf ihn reagieren und nicht umgekehrt, wird auf jeden Fall helfen.
Ja, wie immer, Thema Kommunikation und DFB, wir haben eine ganze Sendung drüber, da bist du auch manchmal als der Mann hinter den Kulissen dabei, gesagt, gemeint, da werden all diese Dinge diskutiert mit Michael Gramer, unserem großen Kommunikationsexperten. Ja, am Freitag ist es wieder soweit, bis dahin werden wir mal schauen, was Julian von sich gibt. Mit Sicherheit, kann ich schon versprechen, wird das natürlich eines der Themen sein.
Sportlich machen wir uns aber keine Sorgen, oder? Auch in Luxemburg kann ich mir nicht vorstellen,
dass da was schief geht.
Und dann gibt es aber das Endspiel gegen die Slowakei, ne? Also die Slowakei, die hat uns ja schon einmal jetzt wehgetan. Ich finde dann doch, ist eine Länderspielphase, Freitag Luxemburg, Montag Slowakei, wo ich mich vor den Fernseher hauen werde und mir das angucke, weil es steht dann doch was auf dem Spiel fürs deutsche Team. Das darf man nicht vergessen. Ich finde, man hat jetzt schon das Gefühl, dass man eigentlich durch sei. Aber wenn man sich die Tabelle anguckt, ist schon noch eng. Also Ausrutschen verboten. Ist doch auch mal ganz schön. Ein bisschen Drama, Druck hinten raus nochmal bei der Nationalelf.
Finde ich sehr süß von dir, Timo. Wir schauen nicht nur beruflich Fernsehen, oder? Weil wir schauen nicht nur beruflich alle Fußballspiele. Und wenn wir dann mal frei haben, dann gehen wir einfach ein bisschen Fußball gucken. Ja, also so ist es halt dann einfach. Ja,
das ist das Leben.
Finde ich ja schon in Ordnung. Ja, was ist mit der Glaskugel?
Du, kann ich dir sofort was zu sagen? Ein Satz vielleicht vorher noch zu Said Elmala, der jetzt nominiert wurde. Natürlich der Spieler.
Genau, den brauchen wir noch.
Ich habe ihn gesehen bei der U19-EM im Sommer. Da war er der beste Spieler mit Abstand. Ich finde, er macht es jetzt auch in Köln super. Und da finde ich es auch völlig in Ordnung, einfach mal auf das Momentum zu gehen. Den kannst du wunderbar reinschmeißen, wenn es denn überhaupt so weit kommt. Weil ich finde, ganz oft wird über solche Jungs dann so groß diskutiert, die spielen am Ende keine Minute und dann war alles umsonst. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein paar Minuten kriegen wird, weil er einfach gerade richtig viel Spaß hat, weil er von der Bank Energie bringen kann, weil er so ein 1-gegen-1 Zocker ist. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung, den zu nominieren. Ich finde es auch völlig in Ordnung, Lennart Kahl erstmal die U21 zu geben. Der ist auch noch mal 2 Jahre jünger. Von daher, da bin ich voll beim Bundestrainer.
Ja, also kann ich auch komplett nachvollziehen. Es ist ja keiner, der jetzt immer in der Startelf stehen wird, sondern derjenige, der genau die Momente kreiert, der berühmte David Odonkor-Effekt von der WM 2006. Also wer an Nummer 22 da mitfährt zur WM, ist eh normalerweise völlig wurscht, weil die eh nie zum Einsatz kommen. Aber wenn du dann so einen hast, der nur so eine Einzelbegabung ist, ja, One-Trick-Pony, aber wenn er das richtig kann, dann ist es einfach sensationell. Dann kann er ernsthaft helfen. Und ich fand's auch echt ganz gut, dass der jetzt einfach, hat er ja nur eine Halbzeit gespielt, in Gladbach war nicht sein Spiel, dass die Gegner sich schon alle komplett nur auf ihn eingestellt haben. Das hat Eugen Polanski irgendwie gemacht und da war er natürlich überfordert, die Mannschaft konnte nicht helfen. Das darf man nicht überbewerten, weil jeder sagt natürlich, ja, jetzt ist er nominiert und schon wird er ausgewechselt in der Halbzeit. Hat damit nichts zu tun, bin voll auf deiner Seite. Solche Spieler braucht Deutschland und ich hoffe, er kann da auch einen guten Eindruck hinterlassen.
Die Glaskugel.
Du bist der Gewinner, wenn ich drauf gucke, wen wir so nominiert hatten. Ich hatte Yusuf Paulsen, können wir abhaken. Max hatte Florian Wirtz. Oh, füllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Gegen Real Madrid gut gespielt, da hat Liverpool gewonnen. Aber jetzt gegen Man City leider auch komplett mit untergegangen beim 0-3. Und du hattest Michael Zetterer. Der hat in Neapel den Punkt festgehalten.
Genau. Gut so. Wahnsinn. Ja, dann.
Ich weiß nicht, wie gehen wir jetzt mit unserer Glaskugel um? Ohne Max lohnt sich's nicht, ne? Beim nächsten Mal wieder.
Ohne Max, da können wir, doch, wir nehmen gefühlt irgendeinen, denn dann nehmen wir irgendeinen Kölner. Wir nehmen wieder Said Elmala. Komm. Wir nehmen Max Said Elmala. Genau.
Max nimmt Elmala.
Ja, weil der, das,
dann nehme
das
ich Leroy Sané. Dann bin ich verrückt, Uli.
Hey, was bist denn du für, du bist ja ein kleiner Stinker. Was soll denn das jetzt? Willst du mich ärgern oder irgendwie was? Hey.
Ja, ich will dir das dann unter die Nase reiben nächste Woche.
Ja, kann ich dir schon sagen. Hat gegen Luxemburg 4 Tore geschossen. Zählt überhaupt nicht. Ja, er kann machen, was er will. Nein. So geht's nicht. Ich nehme, boah, das ist ja echt schwierig jetzt da. Wen nehmen wir denn? Ja. Ich nehme Pavlovic. Weil der so ein bisschen unterm Radar durchgeht, aber der Mann an Kimmichs Seite sein wird und da mal schauen, wie er da seine Sache einfach erledigt.
Und Uli, als letztes, bevor wir dann uns in den Tag verabschieden, das deutsche Spiel am Montagabend gegen die Slowakei heißt auch, wir können jetzt schon mal unsere Hörer darauf einstellen, dass es auf eine Dienstagsfolge hinauslaufen wird.
So ist es, denn ohne Nationalmannschaft macht es keinen Sinn. Deshalb werden wir am Dienstag das früh aufnehmen. Im Laufe des Dienstags werden wir dann zu hören sein. So soll es sein. Da hat Max noch einen Tag länger, sich zu erholen. Ist doch auch mal was.
Du, da kann gar nichts schief gehen. Mal schauen. Wunderbar.
Alles klar.
Uli.
Also dann.
Dann haben wir es für heute.
Ja, liebe Grüße an alle, die uns zuhören. Wenn es euch gefallen hat, macht eine Bewertung, gibt Anregungen. Wir sind für alles offen. Und ansonsten, ciao, servus Timo, Grüße an Max und tschüss an die Gemeinde.
Schwingt die Glocke, ciao, ciao.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.